Hallo und herzlich willkommen zur Folge 89 des Aue Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, wir befinden uns alle in der Vorweihnachtszeit, wo man sich eigentlich schön zurücklehnen könnte, wo man sich ja erfreuen könnte, wenn man nicht an den Auer Fußball denkt. Da geht's doch dann hin und her. Genug Stoff auf jeden Fall für eine neue Folge unseres Podcasts. Und heute zur letzten Folge des Jahres sind wir sogar zu viert mal dabei. Heute dabei sind Florian. Hi Florian.
Glück auf zusammen.
Tobias ist da.
Hey ho.
Und Martin.
Hallo.
Und ja, zu viert wollen wir auf die zwei zurückliegenden Spiele gegen Ingolstadt und gegen Duisburg schauen, wollen auch auf die nächsten Spiele gucken. Wir haben noch ein super wichtiges Spiel jetzt gegen Schweinfurt, kurz vor Weihnachten vor der Tür, und gucken auch schon auf das erste Spiel dann im neuen Jahr, wenn wir nach Rostock fahren. Und wollen aber dann auch gerade mit dem großen Thema beginnen, was es denn da für Entlassungen und für Neueinstellungen bei uns im Verein gab. Aber bevor wir damit beginnen, gehen wir nochmal zurück auf Weihnachten. So ein fettes Stück Stollen, ein Stückel Stollen liegt hier bei mir, was ich dann gleich während der Folge verdrücken werde. Was ist denn für euch, Jungs, so was zu Weihnachten kulinarisch dazugehört? Tobias, was isst du denn gern zu Weihnachten?
Also kulinarisch bin ich da total wenig unterwegs, aber ich mag ja total die Schwibbögen aus dem Erzgebirg.
Wie wärst du denn zu Hause?
Zwei.
Sehr gut.
Sogar Originale, also.
Ja, aber es gibt's ja nur Originale, oder? Das wäre ja alles andere als peinlich dann. Sehr schön. Florian, was gehört für dich dazu zu Weihnachten?
Kulinarisch ist auf jeden Fall Kartoffelsalat und Bockwürstchen dabei.
Sehr gut. Der Klassiker zu Heiligabend dann?
Ja, zu Heiligabend immer schon früher mit den Eltern und jetzt manchmal auch.
Sehr gut. Und Martin? In Massen von erzgebirgischer Schnitzkunst bei deinen Eltern zu Hause?
Ja, richtig. Meine Mutter hat es auf jeden Fall schon alles aufgestellt, war jetzt auch am Wochenende nach dem Duisburg-Spiel da. Und ansonsten, ich sage jetzt aufs Niederländisches, Kräutnoten. Wisst ihr, was das ist?
Nee.
Nein.
Das ist so eine Art Spekulatius als so Keks.
Oh, okay. Und gibt es auch hier in Deutschland zu kaufen oder musst du da?
Nein, das muss immer importiert werden. Okay. Und ich kann euch nur berichten, in jedem Office geht das gut weg, weil man das schön zum Kaffee snacken kann.
Sehr gut. Ja, dann erfreuen wir uns doch der Vorweihnachtszeit und schauen mal mit einem Auge dann wenigstens Richtung Erzgebirge. Und ich hatte es schon gesagt vorhin, da gab es ja in der letzten Woche schon eine recht wegweisende Entscheidung nach dem Spiel gegen Ingolstadt, was man ja dann nur 2-2 gespielt hat. Gab es dann eine Sitzung oder wahrscheinlich verschiedene Sitzungen von diversen Gremien. Am Ende wurde dann entschieden von Thomas Schlesiger und unserem Vereinspräsidenten, dass Jörg Emmerich das Team verlassen soll, wird wohl im Verein eine neue Anstellung bekommen, wahrscheinlich dann auch im Jugendnachwuchsleistungszentrum, aber wird kein Co-Trainer mehr sein. Und genauso wurde Matthias Heidrich von seinen Aufgaben als Sportdirektor und Sportvorstand entbunden. Neu dazu kommt Lars Fuchs, 43 Jahre, als neuer Co-Trainer für Jens Hertel. Und auf der Position des Sportdirektors ist man jetzt auf der Suche.
Ziffert, ja, hast vergessen.
Steffen Ziffert, genau. Steffen Ziffert wird das Amt erstmal übergangsweise übernehmen.
Als Berater, genau.
Genau. Martin, wie hast du die Nachricht aufgenommen? Schon überraschend, oder? Eigentlich hätte ja wahrscheinlich jeder mit einer anderen Reaktion gerechnet.
Genau, ich glaube, man muss es auch nochmal anders darstellen. Ich denke, dass es am Ende darum ging, ob jetzt Hertel oder Emmerich bleiben darf. Das ist natürlich dann interessant, dass es dann auch so zwei Lager im Aufsichtsrat und im Vorstand gibt, wo ich auch wieder interessant finde. Das hatte ich ja schon mit dir, Florian, am Samstag ein bisschen andiskutiert. Für mich ist jetzt gar nicht klar, wer am Ende überhaupt die Entscheidung treffen darf. Also klar ist ja irgendwie, dass der Vorstand den Verein nach außen vertritt und damit ja auch so der Arbeitgeber ist. Aber welche Funktion hat dann der Aufsichtsrat eigentlich? Muss der Aufsichtsrat dann den Vorstand kontrollieren? Entscheiden die das beide? Also deshalb finde ich dann auch immer die Gremien ein bisschen einen merkwürdigen Ausspruch, weil man dann am Ende ja gar nicht genau weiß, wer jetzt da die Verantwortung für trägt. Was ich generell an der Entscheidung halt interessant finde, dass ja wohl Matthias Heidrich versucht hat, dann Hertel loszuwerden oder halt zu beurlauben und sich damit nicht durchsetzen kann und er dann ja erst in der Konsequenz dass er sich mit der Entscheidung halt nicht durchsetzen kann. Was ja auch wieder spannend ist, wenn ein Geschäftsführer Sport sowas nicht mehr durchsetzen kann, dann ist er ja auch im Prinzip gescheitert.
Hat ja dann nur eine klare Kante gezogen, wurde glaube ich auch in den Interviews gesagt. Aber es schien ja auch so hat es jedenfalls Thomas Schlesinger präsentiert, dass es auch keine Alternativen zu Jens Hertel gab. Deswegen weiß ich gar nicht, ob jetzt Matthias Reiterich die Entlassung von Jens Hertel gefordert hat, weil Schlesinger steht es ja so da, wie wenn auch von Seiten des Sportdirektors jetzt keine Alternativen geboten wurden und das wiederum die Gremien dazu bewogen hat, zu sagen hat, ja dann müssen wir eben Alternativen aufbauen und präsentieren. So habe ich es dann wahrgenommen.
Weiß ich nicht, aber es wird ja im Prinzip als so eine Art Machtkampf jetzt diskutiert. Da muss ich aber die Frage stellen, warum hat man sich da nicht von Emmerich früher getrennt? Die Sachen sind ja nicht unbekannt. Also alles, was da rumschwebt, hört man ja schon seit Monaten.
Mhm.
Einfach im Auerumfeld.
Ja, dass da die Chemie zwischen Hertel und Emmerich nicht gestimmt hat, das hat man ja schon an der anderen Stelle immer mal so ein bisschen durchsickern gemerkt oder gehört. Tobias, für dich auch eine nachvollziehbare Entscheidung, dann den Co-Trainer zu entlassen als den Cheftrainer?
Also auf den ersten Blick war das natürlich eine ziemlich überraschende Entscheidung. Aber wenn man sich jetzt mal so die Faktenlage anguckt, dann am Ende dann doch so total nachvollziehbar. Also zum Ersten, zum Heidrich, da muss man natürlich sagen, ich habe den sehr, sehr geschätzt. Also der hat immer auch mit uns gesprochen und das war auch immer ein Mann der klaren Worte. Aber er hat sich einfach in seiner Kaderplanung in diesem Sommer halt einfach komplett vertan. Also gerade, dass es nur irgendwie so einen nominellen Linksverteidiger gab und dass sich gerade der auch noch verletzt hat, so früh in der Saison. Also das war eigentlich absehbar, dass das nicht irgendwie funktionieren wird. Und ich glaube, auf dieser Grundlage war es irgendwie auch klar, dass das ein Trigger sein wird, wenn er sagt so, er kann diese Entscheidung jetzt irgendwie auch nicht mittragen. Also ich denke, am Ende des Tages würde ich sagen, man vertraut Trainer Jens Hertel jetzt, glaube ich, doch relativ in weiten Teilen. Und man sagt irgendwie so ein bisschen so, wenn die Chemie zwischen Jörg Emmerich und Heidrich einfach, nicht Heidrich, sag ich schon, zwischen Hertel nicht stimmt, dann muss man auch sagen, okay, dann hat man da ja auch die konsequente Entscheidung gefällt.
Ich musste da direkt widersprechen. Mit der Kaderplanung sehe ich zum Beispiel ganz anders. Also ich glaube, wir hatten noch nie einen Sportdirektor, wo so früh der Kader feststand, wo so viele Transfers schon in Tüte waren. Und im Endeffekt, ja, das mit dem Linksverteidiger, das würde ich ihm ankreiden, genauso auch mit dem Stürmer. Aber im Endeffekt, wie wollen wir das denn bewerten? Wir wissen ja nicht, welche Optionen offen liegen. Ich meine, wir hören auch mal Gerüchte, die wir ja nicht breittreten dürfen können und werden. Aber du weißt ja nie, was die Optionen sind, ob du jetzt Stürmer A oder Stürmer B holst. Also was das Angebot war, wie das Budget ist beim Verein. Und ich hatte schon immer in den Gesprächen auch mit Matthias Heidrich das Gefühl, dass der sehr, sehr genau den Spielern sagt, was das Profil ist, warum Aue die haben will und das alles versucht frühzeitig unter Dach zu kriegen, gerade eben auch, weil wir finanziell halt begrenzte Mittel haben. Und ja, ich kann jetzt genauso gut sagen, er hat halt 5 gute Spieler diese Saison geholt, die auch alle Stammspieler sind. Also das bringt uns ja nicht weiter.
Ja, aber trotzdem konnte sich am Ende des Tages ja aber diese Entscheidung ja einfach auch nicht durchsetzen, weil er einfach auch die Argumente gegen ihn standen.
Aber ist es nicht eigentlich, so ist es bei mir angekommen, sehr stark davon abhängig, wie der zeitliche Verlauf der Entscheidung ist am Dienstag? Denn wie das ja dargestellt wurde, schien es ja eben so gewesen zu sein, dass Heidrich sich übergangen gefühlt hat und dementsprechend dann gesagt hat, wenn ich hier nicht mehr die Entscheidungsgewalt habe als Geschäftsführer Sport über die sportliche Leitung und Jörg Emmerich entlassen wird oder entbunden wird in dem Sinne von diesen Aufgaben, dann ziehe ich auch meinen Hut, weil ich kein Vertrauen mehr spüre.
Ja, würde ich auch so sehen. Also,
ich will aber nochmal zu dem Kontext. Ich war tatsächlich auch wirklich extrem überrascht von dieser Entscheidung. Denn wenn man Jens Hertel nach dem Ingolstadt-Spiel da im Kreis gesehen hat, direkt nach Abpfiff bei der Mannschaft, das sah schon sehr nach Abschiedsrede einfach aus. Natürlich sehr viel Küchenpsychologie von außen, aber hat sehr lange geredet. Die Gestik und Mimik ist ja schon auch seit einigen Wochen, immer sehr negativ enttäuscht und ratlos fast schon. Und dann muss man auch so aus sportlicher Sicht sehen, von den Entscheidungsträgern jetzt bei Braunschweig zuletzt, seine Amtszeit war ja auch wirklich nicht mehr gut.
Aber trotzdem hat ja Jens Hertel in den Stationen ja vorher bewiesen, dass er es ja kann, wenn man einfach langfristig auf ihn setzt und wenn man auch Vertrauen in ihn setzt.
Das ist richtig. Ja. Ich finde, wir haben auch noch eine andere Komponente. Sonst hieß es ja immer in Aue so, dass die interne Lösung präferiert wird und jetzt sind ja im Prinzip zwei Vereinslegenden weg. Man hat sich für den externen entschieden, der halt im Osten aber einen riesigen Namen hat. Sicherlich auch eine neue Entwicklung.
Ja, und du wirst sicherlich bei der Entscheidung auch viel mitbedenken müssen, was kostet eben mehr, welche Trennung kostet mehr und welche Alternativen haben wir in der Hinterhand. Einen Trainer musst du halt auch erstmal finden. Wenn du den ja zwei Tage vor Weihnachten entlässt, musst du erstmal eine Übergangslösung finden, denn wirst keinen finden, der für zwei Spiele sich da erstmal hinsetzt und die Finger schon verbrennt, gerade wenn es nach Duisburg geht. Und einen Co-Trainer kannst du eben leichter wechseln und den Geschäftsführer Sport, das war ja dann auch jetzt mit Übergangslösung ist das ja leichter zu lösen.
Ja, aber da mag ich jetzt auch was dagegen halten. Ich meine, letztlich gesehen war Jörg Emmerich ja auch für die ganzen Standardsituationen zuständig. Also ich meine, das hat ja nun die erste Hälfte, die ersten Halbzeit ja überhaupt gar nicht funktioniert.
Die Halbserie meinst du jetzt?
Genau, die Halbserie. Tut mir leid, ja.
Ja, ich glaube, es ist schon ein Punkt, dass man auch auf die finanziellen Gegebenheiten und halt auch auf die Alternativen geguckt hat. Also wenn man jetzt eben sieht, wie schnell jetzt mit Lars Fuchs ein neuer Co-Trainer gefunden wurde, dann scheint es da ja auch im Hintergrund einfach auch schon Gespräche gegeben haben und scheinbar ja auch, sagen wir mal, den klaren Wunsch von Jens Hertel, beziehungsweise er hat eine Alternative präsentiert, gesagt, okay, hier gibt es ein fehlendes Vertrauen zu meinem Co-Trainer, es passt nicht und ich wünsche mir, um auch einen besseren Fußball spielen zu können mit der Mannschaft, einfach einen anderen Co-Trainer, hätte ja jemanden, zu dem ich Vertrauen habe und wo ich der Meinung bin, dass er besser zum Team passt. Und mit Lars Fuchs kommt jetzt eben ein jüngerer Trainer, der schon ein paar Erfahrungen in Greifswald in der Regionalliga gemacht hat als Trainer. Lange Jahre ja auch im Osten so rumgetingelt ist, Magdeburg und Jena gespielt hat. Dennoch hat es mich dann genauso überrascht wie euch in der letzten Woche, wo ich denke, ein jeder auch in den Gremien wünscht sich natürlich auch eine Veränderung und wünscht sich auch einfach auf dem Spielfeld eine Veränderung. Und ob das jetzt mit einem Trainerwechsel auf der Co-Trainerposition zustande kommt oder was sich da dann einfach in der Mannschaft jetzt tut, damit sie einfach einen anderen, besseren, erfolgreichen Fußball spielt, die Frage habe ich mir halt gestellt, was da die Idee dann dahinter ist.
Ich finde ja die Kommunikation ganz komisch von Thomas Schlesinger an der Stelle, so dass er dann diese Lager da darstellt gegenüber dem MDR im Interview, also und dass die sich sozusagen immer gerade bei der Seite ausgeheult haben, wo es gerade besser für sie war, dass sowas nach außen dringt, das finde ich zum Beispiel mega unprofessionell, weiß ich nicht. Und ich muss auch nochmal fragen, Gremien, ich habe ja gerade da schon darauf abgezielt, dass ich das immer sehr ominös finde. Was sind Gremien? Wofür sind die zuständig? Ist mir als Mitglied auch zum Beispiel gar nicht klar, wer jetzt was entscheiden muss am Ende. Ich glaube, die Verantwortlichen wissen es teilweise selbst nicht, wer formal für irgendwas zuständig ist. Und wenn du jetzt überlegst, im Aussichtsrat und Vorstand, dann entscheiden ja Leute mehrheitlich, die von Sport, deren Kernkompetenz nicht Sport ist. Ja. Und die nehmen sich raus, den Angestellten Sportdirektor oder Sportgeschäftsführer sozusagen zu überstimmen.
Gut, auf der anderen Seite sind sie natürlich in dieses Gremium gewählt worden und haben, wenn man sich so die Namen anguckt und die Vita anguckt, ja aktuell gar keinen Fußballbezug. Da hast du ja natürlich schon recht. Aber im Endeffekt sind sie natürlich auch dafür da, Entscheidungen zum Wohle des Vereins zu treffen. Dann eben auch. Ne? Also ich würde jetzt auch nicht einen Sportdirektor da die vollkömmliche Macht über die sportlichen Gegebenheiten geben, gerade wenn es halt so sportlich mies läuft, wie es in den letzten 2-3 Jahren gelaufen ist. Also dass halt da was passieren muss, das hätte ich schon gedacht. Wir wünschen natürlich allen alles Gute, glaube ich auch Lars Fuchs, wo jetzt man auch schon aus Spielerkreisen hört, dass er da vielleicht mit einer anderen Ansprache, weil er vielleicht auch ein anderes Alter als Jürg Emmerich hat, vielleicht auch nochmal einen anderen Draht zu den gerade auch jüngeren Spielern vielleicht hat, wünschen wir natürlich Lars viel Erfolg für die neue Position. Und ich will an der Stelle aber auch nochmal Danke an Matthias Heidrich sagen, weil er wirklich ja auch viel für uns getan hat, muss man ja auch sagen, viel im Hintergrund, hat uns da immer unterstützt, dass wir dann auch unsere Interviews bekommen. Auf der anderen Seite hat er uns jetzt keine Steine auch in den Weg gelegt. Und glaube ich, was man nicht vergessen darf, war er ein ganz starker Vertreter unserer Klenowen-Aktion. Also ganz unabhängig jetzt vom Hinspiel im letzten Jahr oder vom Rückspiel in diesem Jahr. Von Tag 1, als wir ihm die Idee präsentiert hatte, war Feuer und Flamme dafür, ist ja dann auch mit Max irgendwann mal hochgeflogen, direkt vor Ort und hat sich, glaube ich, auch gegen viele Widrigkeiten durchgesetzt, weil ja mit dieser Aktion kein großes Geld möglich war, sondern man wahrscheinlich auch noch etwas draufgezahlt hat, gerade für die Klenowen-Auswärtsreise. Aber er fand die Idee cool und ich glaube, wir als Fans haben da auch einiges zurückgegeben, dass wir da mit 1000 Leuten da hochgefahren sind und das zu einem unvergesslichen Ereignis in den so trüben Fußballtagen jetzt einfach gemacht haben. Und da muss man einfach ein großes Danke dann nochmal an Matze Heidrich schicken, der, glaube ich, auch unseren Verein insgesamt nochmal weitergebracht hat, auch gerade von der Kommunikation her, wenn man so an die sagen wir mal, ältere Kommunikation vor einigen Jahren noch dachte, war das schon immer eine Kommunikation auf Augenhöhe und ein gutes Miteinander, wenn man so auch hinter die Kulissen blickt und hört, wie Matze einfach mit den Mitarbeitenden da umgegangen ist. Das war schon aller Ehren wert. Leider hat er halt keinen sportlichen Erfolg gehabt und muss jetzt eben dann auch mit den Konsequenzen rechnen. Aber ich glaube auch, so wie Schlesinger gesagt hat, dass man da auch in einem Guten auseinandergegangen ist. Zu hoffen ist es, dass man ihn einfach in Aue irgendwann nochmal wieder sieht und wenn es einfach nur als Gast im Stadion ist. Okay, dann können wir dieses Thema abschließen und gucken mal aufs Spielerische. Und da hatten wir ja gesagt, eines der ausschlaggebenden Punkte, dass sich auch die Gremien zusammengesetzt haben, war dann das Ingolstadt-Spiel. Sonntagabend, unangenehme Zeit, 5700 Zuschauer waren da zum Spiel. Wir waren schnell 0-1 hinten, dann hat sich Ingolstadt aber eine rote Karte eingeheimst und wir konnten in der zweiten Halbzeit das Spiel drehen, nur um dann in der Nachspielzeit relativ dumm dann auch den Ausgleich zu bekommen, was uns dann einfach mit dem Punktgewinn nicht viel weitergebracht hat in der Tabelle. Ingolstadt hat gefeiert und wir haben dann 2 Punkten nachgetrauert. Ich glaube, sehr ärgerlich, Florian, wenn man so das ganze Spiel sieht, gerade so die zweite Halbzeit, dass wir wirklich am Drücker waren und dann wirklich nach dem 2-1 einfach das Spielen aufgehört haben. Wie kannst du dir das erklären?
Ja, ich denke, das hat wirklich was mit einer gewissen Verunsicherung in der Mannschaft zu tun, da sie eben noch nicht ihre perfekte Formation gefunden haben, die Offensive auch noch nicht ihre Abläufe hat durch ständige Wechsel. Das ist für mich ein Zeichen von Verunsicherung, vor allen Dingen, weil man auch ja ein, zwei Situationen hatte, in denen man auch noch den Deckel drauf hätte machen können, wenn man es clever ausgespielt hätte. Aber da ist dann auch teilweise die Qualitätsfrage bei unseren Offensivspielern zu stellen. Es ist dann schon manchmal etwas sehr langsam und behäbig. Und du darfst halt nicht gegen 10 Mann, wenn du schon seit Ingolstadt war, seit der 30. Minute in Unterzahl, darfst du dir dann nicht noch so viele Chancen einfangen. Ich meine, davor hatte Ingolstadt ja auch noch mindestens eine Riesenchance, wo ja Louis Lord super hält. Pariert war, glaube ich, ein Kopfball. Das ist einfach ein Sinnbild für die Saison bisher. Und ich finde, das hat sich in so ab dem Herbst so eingeschliffen, dass man merkte, irgendwie so richtig vorwärts geht's nicht.
Tobias, auch für dich so ein Sinnbild der Saison, dass man so wirklich nach einer guten Aufholjagd, wo man zeigt, dass man Fußball spielen kann, das Fußballspielen einstellt und dann doch noch in der Nachspielzeit das Gegentor kriegt?
Ja, leider schon. Das kann ich ja leider auch nur so bestätigen. Also ich meine, letztlich gesehen, das Ding, das hätten wir einfach dicke gewinnen müssen. Ich meine, wir waren ja einfach auch überlegen. Die waren vom Passspiel überlegen. Die waren echt in allen Dingen überlegen und kriegen dann ja am Ende des Tages ja noch so ein richtig, richtig dummes Gegentor. Und das kriegen in aller Regel ja nur die Mannschaften, die gerade in irgendeiner Weise verunsichert sind. Also insofern war es schon auch ein Sinnbild dieser ganzen Saison.
War insgesamt natürlich auch so ein bisschen Geisteratmosphäre, war natürlich auch das erste Heimspiel nach der Fahnenklau-Aktion. War ja keiner von uns vor Ort, aber Martin, wie hast du es so wahrgenommen am Fernseher? Das war dann schon Trauerstimmung gerade nach Schlusspfiff, oder?
Ja, ich habe es am Radio ehrlicherweise gehört. Da konnte man es aber auch gut hören über die Hintergrundgeräusche sozusagen. Ja, ist natürlich schon eine Geisteratmosphäre teilweise. Und ja, was natürlich dann auch nochmal alles toppt, dass die da vor die Fankurve rennen beim Jubel. Gut, man kann es natürlich verstehen, emotional. Anekdote dazu, ich habe es ja auch so ein bisschen gejinxt, dass ich gesagt habe, ja, Jonas Scholz habe ich schon mal ein Interview mitgeführt an Ostern. Und sollte man sich auf jeden Fall angucken. Der macht natürlich dann ausgerechnet das Tor. Ja, freut mich dann auch ein bisschen für ihn so, wenn ich seine Karriere verfolge. Aber ja, das ist schon bitter. Aber man muss ja mir ehrlich auch sagen, Ingolstadt, ja, weiß ich auch nicht, dass die, also die spielen auch einen richtig schlechten Fußball. Einfach aktuell. Also ich weiß auch nicht, wie lange das da noch alles so weitergeht bei denen.
Ja. Sie kamen, glaube ich, ja auch mit einer gewissen schlechten Serie zu uns nach Aue und ja, trotzdem haben wir es halt nicht geschafft, da die 3 Punkte zu Hause zu lassen. Ja, dann kam eben die Geschichte dann entsprechend danach, dass man sich in den Gremien zusammengesetzt hat und der Blick richtete sich dann am letzten Wochenende Richtung Nordrhein-Westfalen, Richtung Ruhrpott, nämlich das Auswärtsspiel in Duisburg stand vor der Tür. Ich glaube, Tabellenzweiter waren sie vor dem Spieltag, ich glaube jetzt aktuell immer noch, und ich glaube, die wenigsten rechneten damit, dass wir irgendwie da eine Chance haben oder irgendwie einen Punkt holen. Am Ende wurde es tatsächlich durch einen harten Kampf ein Punkt mit 0-0. Und da waren wir auch in Teilen wieder vor Ort. Florian und Martin, ihr beide wart da. Nehmt doch nochmal mit, wie sich der Tag so für euch in Duisburg ergeben hat. Florian.
Ja, wir sind beide ungefähr gegen 11 Uhr in Duisburg angekommen. Haben dann einmal den dortigen Weihnachtsmarkt uns angeguckt. Haben dann noch da in der Innenstadt was gegessen, sind dann mit der S-Bahn, eben raus Richtung Stadion gefahren und haben dann einen recht langen Weg dann doch zum Stadion auf uns genommen. Denn ja, das Stadion ist ja logistisch, also zum Erreichen für den Verkehr sehr ungünstig gelegen. Also da hat man echt irgendwie immer weite Wege vor sich, Martin. Wie würdest du das beschreiben?
Das Problem ist ja, dass du, wenn du nicht an der Heimkurve lang gehst, musst du einmal quasi um den ganzen Sportpark rum und dann läufst du schon so 20 Minuten ums Stadion rum. Der kürzeste Weg ist theoretisch halt an der Heimkurve lang, haben wir auch auf dem Rückweg gemacht, dann an der Jugendherberge Richtung Hauptbahnhof, und da sind wir, weiß ich nicht, 25 Minuten gelaufen und auf dem Hinweg, ja, das war halt nicht so clever als Weg, aber gut, Gästeblock ist halt oft manchmal ein bisschen schlecht zu erreichen, und das hattest du ja auch gesagt. Ich glaube, die denken immer, alle Leute kommen mit dem Auto. So, das ist so, glaube ich, echt für Stadionplaner und ja, Verkehrsflussexperten ist das, glaube ich, echt immer so der Gedanke. Ja, dann könnt ihr alle mit dem Auto von Gästeblock direkt fahren, kannst du halt auch. Aber wenn du laufen musst, läufst du ganz schön weit durch den ganzen Sportpark da, Wedau. Ja, so ist es halt. Aber sonst, ja, Duisburg, immer eine Reise wert, würde ich sagen. Ist schon so ein eigenes Biotop da. Und wir haben ja sogar auch so Leute gesehen im Gästeblock getroffen, die extra aus den Niederlanden kamen, weil sie die Dokumentation über Toms Derbys gesehen haben, die wir ja auch mal erwähnt hatten. Und ich habe mich dann noch länger mit ihnen da unterhalten und noch ein paar Tipps gegeben, was man so in Duisburg und Umgebung vielleicht machen könnte. Aber das war schon ganz lustig.
Ja, siehst du, hat Aue auf die Landkarte geholt und attraktiv gemacht.
Cool. Das war auch ganz interessant. Auf dem Hinweg noch haben wir noch so ein Coffee-Bike in der Ecke da am Stadion. Da haben wir noch ein Cappuccino geholt und dann kam noch so ein ja, älterer Zebra-Fan vorbei vom MSV. Erstes Spiel, glaube ich, 1969 hat er gesagt. 79 war es, 79 gesagt. Der war uns auch ganz wohlgesonnen und war einfach wirklich, ja, wir hatten nochmal irgendwie ein ganz nettes Gespräch mit ihm und erzählte auch einfach hier seinen Schwank. Wir haben so ein paar Sachen erzählt, erinnerten uns dann an, oder ich erinnerte mich an mein erstes Spiel in Duisburg, damals noch im Umbau des Stadions, also das muss 2004 gewesen sein, wo Dino Toppmöller noch bei uns gespielt hat und mit Rot runtergeflogen ist. Das war eigentlich immer... Das war ganz entspannt, dann in den Gästeblock rein. Wir hatten die Tickets ja vorher gekauft. Die Kontrollen waren super lässig. Und ja, dann waren wir 10 Minuten vor Anpfiff im Stadion.
Und jetzt müsst ihr natürlich unseren Hörenden erzählen, warum ihr nicht auf der Pressetribüne saßt.
Gut, habe ich eigentlich keine Lust. Nö, also wir haben es einfach angefragt, ganz normal, wie bei anderen Vereinen auch. Und die haben es dann abgelehnt mit der Begründung, dass wir halt keinen Presseausweis haben und keine professionellen Journalisten sind und was weiß ich. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, wie das denn andere Fanmedien machen, wie zum Beispiel das Fanradio. Als Beispiel habe ich dann Rot-Weiß Essen genannt. Und dann wurde mir gesagt, ja, das sei ja ein durch den DFB lizenziertes Medium oder so. Also ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört, dass man das hier als Fanradio lizenzieren lassen kann. Und vielleicht ist das ja eine Idee, vielleicht müssen wir dann mit dem Steigerfunk fusionieren oder irgendwie dann die Auswärtsspiele machen, dann ist das ja alles kein Problem.
Aber das heißt, da kann man die Hörenden auch nochmal aufklären, es gibt keine klaren Regularien, wer an wen irgendwie Presseausweise vergeben kann, sondern das macht tatsächlich jeder Verein so, wie er möchte, oder?
Nee, also...
Ja,
nee, du bringst alles gerade durcheinander so ein bisschen. Also es gibt die Akkreditierungsbestimmungen vom DFB, da ist das auch klar beschrieben, dass man halt eigentlich, also dass man einen Reaktionsauftrag braucht, einen bundeseinheitlichen Presseausweis. Das ist aber auch so eine Sache. Es ist in Deutschland, jeder kann einen Presseausweis ausstellen. Es wird dann meistens auf einen bundeseinheitlichen abgezählt. Das heißt dann, dass du einen zum Beispiel von Verdi oder so brauchst oder vom, also Verdi Deutscher Journalistenverband. Aber das ist auch in jedem Land anders. Also ich kann das zum Beispiel sagen, in Niederlanden ist das auch wieder anders. Da gibt es dann auch ein Verein, oder das macht für alle Sportjournalisten. Also ja, aber für, sagen wir mal, es wird halt immer unterschiedlich gehandhabt, wie strikt das ausgelegt wird oder ob das dann auch geht, sozusagen, dass wir Vertreter von Aue dann sind. Das habe ich auch nochmal als Möglichkeit nachgefragt, das wollten sie auch nicht. Ja, aber wie gesagt, bei den Fanradios ist es auch, im Prinzip, ich höre das jetzt zum ersten Mal, dass man das lizenzieren kann, weil sonst ist das aus meiner Sicht genauso eine Grauzone. Die sind ja auch keine Mitarbeiter des Vereins und keine professionellen Journalisten.
Gut, aber dann können wir glücklich und dankbar sein an alle Vereine, gerade in der dritten Liga oder auch Sachsenpokal, wo es ja nie irgendwie ein Problem ist, da irgendwie noch mit reinzukommen und einfach ja gerade ein bisschen hinter den Kulissen Interviews aufzunehmen und dann eben vielleicht auch von den Presseplätzen da auch eine bessere Sicht zu haben.
Genau, das muss man positiv hervorheben. Da sind viele Vereine wirklich sehr kooperativ und gehen dann einfach, gucken sich an, was machen wir und setzen sich damit auseinander oder sprechen nochmal mit unserem Pressesprecher Lars und dann gibt es meistens das Okay.
Ja, das ist super. Ja, und dann, ihr standet dann im Fanblock und die aktive Fanszene, die kam aber verspätet in den Fanblock. Habt ihr da was mitbekommen, woran das lag?
Wir sind ja 10 Minuten vor Anpfiff rein ungefähr und da stand der Bus, den wir dann nach dem Spiel, der Fanbus, den wir gesehen haben, stand da noch nicht direkt an dem Parkplatz, Parkstreifen vom Gästeblock. Deswegen ist unsere Vermutung einfach, dass sie jetzt eben Verspätung hatten durch den Anreiseverkehr. Und ob die jetzt, man kam ja ungefähr zur 20. Minute, ob die jetzt sozusagen zur 19. Minute und 46 Sekunden dann abgewartet haben, reingekommen sind, oder ob es durch Zufall die 20. Minute war, keine Ahnung, wissen wir nicht.
Also ich muss dazu ja auch nochmal sagen, so die Kontrollen dauern ja auch nochmal, gerade wenn du so viele Leute dann nochmal hast, auf einmal, also bei uns ging es ja noch mega schnell, aber wir dachten ja auch im Prinzip alle Leute wären drin. Und das kann natürlich auch noch einen Faktor gespielt haben. Und uns ist ja so aufgefallen, dass da schon so richtig große Graffitis waren, Florian. Einmal so ein großes Ultras in
Lila
und Wismut Aue. Und das Wismut Aue, das war so ein bisschen schon übermalt. Also sah es so aus, dass es fast quasi wahrscheinlich noch vom letzten Auswärtsspiel war.
Wow. Ja, das war so die... Also im ersten Moment dachte ich, das ist jetzt gerade frisch gemacht. Also beide Seiten, sowohl das große Ultras mit dem lila Outlines als auch das kleine Tag. Und dann haben wir aber nochmal die Bilder genau angeguckt. Also das kleine Tag war halt schon so ein bisschen übermalt. Wobei ich jetzt auch denke, wenn da Hansa oder andere Vereine jetzt schon seit anderthalb Jahren drin waren, hätte das eigentlich irgendwie ja überklebt, übersprayt worden sein müssen. Das können wir jetzt auch nicht ganz aufklären. Aber das Ultras, das Große, würde ich jetzt wirklich vermuten, dass das jetzt frisch von Samstag einfach ist.
Und vielleicht was, und vielleicht es waren, was aus Osnabrück.
Und es waren massiv Sticker überall.
Aber Osnabrück hat in der Hinserie noch nicht dort gespielt.
Ja, wenn ich das hier, stimmt.
Deswegen. Und wir waren ja dann haben sie ja Regionalliga die Saison davor gespielt.
Ja.
Also es waren auf jeden Fall auch massiv Sticker von allen Gruppen eigentlich da.
Okay.
Das sehr gut. Ist auch interessant.
So, zum Spielerischen. Tobias, du hast das Spiel sicherlich am Fernseher mitverfolgt. Am Ende verdienter Punktgewinn für uns.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, in der ersten Halbzeit, da hatten sie halt wirklich, wirklich nochmal großes, großes Glück gehabt, aber ich glaube, am Ende hatten sie sich jetzt auch schon gerade in der zweiten Halbzeit jetzt auch schon auch wirklich echt sehr, sehr gut erkämpft. Und ich hatte am Ende bis auf diesen einen letzten Torpedo, den da Duisburg abgeschossen hat in der, keine Ahnung, 94, 95 Minute, eigentlich keinerlei Sorgen mehr irgendwie, dass sie das über die Bühne bringen werden.
Wie hat es sich im Stadion angefühlt, Martin?
Ich fand das ein furchtbar langweiliges Spiel. Ich muss ehrlich sagen, ich war auch von Duisburg enttäuscht, wie schlecht die waren. Also gerade für Tabellenspitze fand ich die überhaupt nicht gut. Klar kann man bei uns sagen, wenig nach vorne. Aber hinten war es eigentlich größtenteils gut. Also ich hatte da nicht so das Gefühl, dass der Punkt irgendwie brennt. Und eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl in der Halbzeit, dass wir jetzt auch einen Punkt da ziehen. Einfach weil ich jetzt, also Duisburg jetzt nicht, einfach, ich meine, da läuft es ja auch gerade nicht mehr so gut. Die haben ja jetzt auch zuletzt geschwächelt. Und ja, man darf ja auch am Ende nicht vergessen, es ist ein Aufsteiger. Also klar, wir machen die jetzt groß, weil sie irgendwie an der Tabellenspitze sind und so ein bisschen das nach Durchmarsch riecht, aber ja, im Kern ist es ja immer noch eine Viertligamannschaft und ja, beachtlich sicherlich. Ich weiß nicht, Florian, wie du das wahrgenommen hast. Ich fand das auch, also da waren deutlich mehr Leute da als sonst. Aber ich fand das auch vom Stadion an dem Tag echt ein bisschen mau. Also es waren halt die Eckblöcke, wie es immer da ist. Und die Blöcke in der Mitte, wie es da immer ist. Und nach außen hin war da schon auch wenig, kam da auch schon relativ wenig von den Zuschauern.
Ja, da war auch, der Oberrang war ja, also hinter dem Tor, in der Heimkurve war ja auch recht gut besetzt, da kam auch nicht viel. Und die Duisburger haben jetzt auch nicht so den klaren Offensivspieler. Also da hat jetzt Florian Krüger wieder gespielt von Beginn an. Und wenn man das mit den anderen Vereinen dort an der Spitze so vergleicht, Cottbus, die mit Engelhardt und Zigerzi richtige Top-Offensivspieler haben, oder Hansa, die den Ryan Naderi haben und andere Leute, die ja jetzt reihenweise treffen, da normalisiert sich das jetzt einfach und die werden wahrscheinlich dann irgendwo zum Ende der Saison unter den Top 10 ankommen, vielleicht ein bisschen weiter oben, aber ich glaube, die werden nicht um den Aufstieg da mitspielen.
Klingt ja fast ein bisschen danach, wie wenn da noch mehr drin gewesen wäre. Wäre ja fast auch gewesen, wenn wir den Elfmeter in der ersten Halbzeit bekommen hätten. Für mich eine Aktion, wo Stefaniak irgendwie mal einmal quer durch den 16er rennt und dann doch irgendwie, finde ich, relativ scharf von einem Duisburger Abwehrspieler da weggeblockt wird. Für mich eigentlich ein Elfmeter, oder? Tobias, hast du die Situation auch so wahrgenommen?
Ja, das habe ich ziemlich genauso wahrgenommen jetzt auch bei Magenta TV. Also von dahingehend ist es so, also das ist so ein Ding, den hätten wir bekommen können, aber es war auch keine Musterentscheidung.
Wie sieht das mit Handelfmeter gegen uns aus? Was sagt ihr dazu am Anfang in den ersten 10 Minuten?
Ja, ich glaube, Majeczak war es, der da im eigenen 16er so ein bisschen den Arm, jetzt nicht rausstreckt, aber einfach so ein bisschen vom Körper abseits hält und da kommt halt der Ball ran. Ich finde ja immer so diese angeschossenen Handgeschichten immer ein bisschen fraglich, aber ich glaube, in der modernen Fußballwelt ist das tatsächlich Hand. Also ich glaube, da hätten wir dann uns im Zweifel auch nicht beschweren können, wenn man die Regeln so anwendet, wie sie nun mal jetzt sind. Ich kann sie jetzt nicht nachvollziehen und finde sie nicht gut, aber wenn sie so sind, dann hätte man wahrscheinlich auch da Elfmeter pfeifen können, sodass es vielleicht dann auch eine Ausgeglichenheit auf Schiedsrichterebene ist, einfach beide Elfmeter nicht zu geben. Gut, mit 0-0 sind wir in die Halbzeit gegangen und ja, Tobias, du hast auch schon gesagt, in der zweiten Halbzeit einige, wenn auch nicht so viele Chancen für Duisburg. Eine letzte Chance, wo ich schon fast von der Couch hochgesprungen wurde, ganz am Ende, Jamie Collins, der da irgendwie nach einer Ecke am 16er sein Bein aushebelt und abzieht. War wahrscheinlich nochmal so ein Raunen im Gästeblock, Martin, oder? Wie habt ihr die Situation wahrgenommen?
Oh, da muss ich dir sagen, da habe ich eigentlich nur noch auf die Uhr geguckt zu der Zeit. ja, gerade weil es ja auch so eine absurde Nachspielzeit von 6 Minuten waren. Aber ja, das wäre es natürlich gewesen. Aber keine Ahnung, wir sind da nicht so der Verein, der nochmal den Lucky Punch macht. Außer jetzt im Regensburg-Spiel vielleicht diese Saison. Das ist ja vielleicht auch einfach das Problem, dass wir aus den Chancen, die wir dann haben, nicht genug machen. Also die Chancenverwertung ist ja durchaus ein Thema, gerade was die Stürmer angeht. Aber es ist da auch, also ich finde es auch schön, dass Jamilo Collins wieder fit ist. Das ist ja schon mal gut zu sehen.
Einfach eine Alternative für Moritz Seifert auf der linken Seite ist. Okay. Ich glaube, Man of the Match, sowohl beim Kicker, glaube ich, als auch beim Magenta, Luis Lord, der wirklich uns hier durch einige Paraden im Spiel gehalten hat. Gerade auch der letzte Schuss geht zwar auch relativ zentral auf ihn und ich glaube, den muss er schon halten, aber so eine Kanone musste dann halt auch erstmal nach außen hin abwehren. Hat er gut gemacht. Florian hat ja auch schon im Ingolstadt-Spiel gespielt, hat, glaube ich, auch im Leipzig-Sachsen-Pokal-Spiel gespielt. Aktuell einer, auf den man sich schon verlassen kann, wenn Martin Mendl verletzt ist, oder?
Ja, das sieht ganz so aus. Hat ja in Ulm dann auch gespielt nach der Verletzung von Max Uhlig. Da hat er ja auch schon super gespielt, war Man of the Match. Auf der Linie bärenstark, bei hohen Bällen in Strafraum manchmal ein bisschen unsicher, aber er hat ja auch noch nicht so viel Spielpraxis und so ein bisschen zitter ich manchmal, wenn der im Spielaufbau ist, habe ich manchmal Sorge, dass da irgendwie so ein Querschläger kommt. Da war auch, glaube ich, im Ingolstadt-Spiel mindestens ein so ein Ball, der gefühlt direkt zum Gegner ging. Aber das ist schon ein guter Mann.
Ja, glaube ich auch noch relativ jung, ne? Ich glaube erst Anfang 20 maximal. Da kann man schon auf ihn bauen und auch der Trainerstab baut ja auf ihn. Max Uhlig war auf der Ersatzbank und Luis Lord hat dann hier gespielt. Vor ihm Tristan Zobel, wo ihr gesagt hattet, dass die Familie ihn auch wieder unterstützt hat im Gästeblock, und Ryan Malone. Und Ryan Malone stand auch vorm Mikro, nicht vor unserem Mikro, aber unser Podcast-Kumpel Max hat das für uns hinter die Kulissen aufgenommen. Hören wir mal rein, was Ryan Malone zum Spiel gesagt hat.
Hart erkämpftes Unentschieden in Duisburg. Ganz allgemein, wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, wie du gesagt hast, war ein hartes, kämpferisches Spiel. Wir wussten ja schon vorher, bevor das Spiel angefangen hat und mit der Vorbereitung in der Trainingswoche, wir wussten, dass was auf uns zukommt. Und natürlich, wir hätten gerne das Spiel gewonnen, aber wir haben heute richtig Mentalität und Moral gezeigt, dass egal in welcher Situation das wir sind, wir geben immer Gas und versuchen immer unser Bestes auf den Platz zu bringen. Und ja, verdiente Punkte auf jeden Fall. Ja, nehmen wir mit.
Es war ein tiefer Rasen, es war schwieriges Wetter, eigentlich für einen Stürmer eine Katastrophe, aber ich glaube, dir hat es richtig viel Spaß gemacht, oder?
Ja, natürlich, also solche Spiele, ich liebe das, also natürlich vor einer gute Kulisse, gute Fans und dann, ja, natürlich, ja. Würd mir lieber besser so ein Spiel, aber auch einen guten Platz zu haben, aber am Ende des Tages ist mir scheißegal, wie der Platz war. Manchmal hast du gute Plätze wie Hoffenheim oder ja, bei Ingolstadt zum Beispiel, aber am Ende des Tages scheißegal, wie der Platz ist. Wir haben uns ja gut reingeschmissen in jeden Aktion und ja, riesen Kompliment an den Jungs, Leute.
Ich habe irgendwann aufgehört, deine Grätschen zu zählen. Aber wie ist es dann für dich? Du hast dann auch ganz viel Mentalität und auch Kampfgeist auf den Platz gebracht und auch an deine Mitspieler mitgegeben, habe ich gesehen. Zeichnet dich das dann jetzt auch gerade so aus als erfahrenerer Spieler jetzt in dieser Situation?
Ja, es natürlich hat so ein bisschen mit zu tun mit der Erfahrung, aber das ist einfach die Rolle für jeden Spieler in der Mannschaft, dass er, du nimmst die Verantwortung an und pusht dich selber und pusht deinen Mitspieler. Weil gerade in unserer Situation, ja, wir müssen immer wieder versuchen, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen, egal wie. Manchmal ist das mit einer Grätsche, manchmal ist das mit einer harten Zweikampf, aber natürlich für mich hinten, natürlich, ich will jeden Zweikampf gewinnen und deswegen habe ich bei, ja, so viele Bälle reingeschmissen mit Grätsche und ja, wollte einfach die Jungs pushen und helfen mit meinen Aktionen und mit meiner, ja, Körpersprache.
Offensiv hat es leider dann doch nicht zum Tor gereicht. Es sind auch hier zwei Punkte vielleicht auch liegen geblieben, aber die Konkurrenz hat nicht gepunktet und jetzt nächste Woche habt ihr Schweinfurt zu Hause. Was nehmt euch da vor?
Ja, also ganz klar, wir wollen das letzte Spiel in diesem Kalenderjahr gewinnen. Ganz klar. Also mehr gibt's nicht so viel zu sagen. Es ist der letzte Spiel für diese Kalenderjahr, zu Hause vor allem. Ja, wir wollen das Spiel gewinnen und mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen, uns regenerieren in der Pause und dann mit voller Energie, voller Fokus auf die Rückrunde und ja, das Klassenerhalt schaffen.
Sehr gut. Bin ja immer überrascht, vom guten Deutsch von Ryan Malone, oder? Also ich glaube, er ist ja jetzt beileibe noch nicht so viele Jahre in Deutschland,
10 Jahre.
Aber das klingt ja schon wirklich richtig flüssig und mit ganz wenig Fehlern, also richtig gut. Krass, wie man da als Ami die schwere deutsche Sprache dann so schnell so gut erlernen kann, also richtig gut. Ja, vielen Dank Max nochmal für das Interview und ja, ich glaube, es passt, dass wirklich das Mentalitätsmonster Malone hier auch ausgezeichnet wurde vom Kicker mit der besten Note 2,5 von allen Feldspielern. Also Luis Lord hat einen 2,0 bekommen, aber alle anderen, auch die Duisburger, hatten keine bessere Note bekommen. Also wirklich ein richtig gutes Spiel von unserem Abwehrmann da hinten drin.
Ist denn jetzt der Luis Lord der große Lord oder der kleine Lord?
Für mich ist es ja der große Lord im Tor.
Na, natürlich der große Lord mit dem erdrückenden Handschlag.
Ach ja, die Anekdote. Aber was ist denn der kleine Lord? Ihr müsst mich da mal aufklären.
Na, das ist doch eine kleine Weihnachtsgeschichte. Also ich meine, letztlich gesehen, das ist doch ein weißen Junge, der dann rausfindet, dass er eigentlich so eine Adelsfamilie gehört. Und ich habe das früher mit meiner Mutter immer zusammengeschaut zu Weihnachten, als ich noch ein kleiner Junge war. Und die fahren dann ja zu einem, fahren durch ein Eingangstor und sie fragen, und er fragt dann so, ist denn das hier jetzt schon das Schloss? Und so, nein, das ist das Eingangstor. So, und das ist so die Szene, die mir jetzt so aus dem Film in Erinnerung geblieben ist.
Ja, habe ich auch wie Tobi mit Oma geguckt früher. Also an Weihnachten auf ganz klares Ding und einfach diese, ja, vom kleinen Jungen, der nichts hat, zu dem Jungen, der in so einem riesen Schloss da sitzt und nicht weiß, wo er mit den ganzen Zimmern hin soll und was er da machen soll. Und der Opa, der da ist, eben der Hausherr, der auch einfach, wo diese Verbindung zwischen den beiden erstmal aufgebaut werden muss.
Ja. Aber geht mal davon aus, dass Luis Lord wahrscheinlich die Anekdote oder die Geschichten schon 1000-mal gehört hat und glaube ich, unangenehm berührt ist, wenn man ihn als kleinen Lord oder großen Lord, wie auch immer, dann anspricht. Wir tun es trotzdem, um einfach Luis zu danken für diese guten Leistungen dann in diesem Jahr. Unser großer Lord, Luis Lord.
Wisst ihr, was ich ganz spannend finde an dem Interview? Nochmal. Wir haben ja vorhin über Dissonanzen innerhalb des Trainerteams geredet oder der sportlichen Leitung, ganz am Anfang. Aber im Team, wenn man das so auf dem Platz sieht und so ein bisschen links und rechts vom Rasen mitbekommt, scheint das ja eigentlich größtenteils zu funktionieren. Oder sehe ich das falsch?
Nee, das sehe ich auch so. Ich sehe auch nicht, dass es irgendwelche Grüppchen oder so gibt. Es gibt Leute, die sind mehr oder weniger integriert in der Mannschaft. Aber ja, das stimmt schon insgesamt in der Truppe, glaube ich.
Ich glaube, man kann ja nie so wirklich von unserer Seite irgendwie hinter die Kulissen blicken. Ihr vielleicht, die dann häufiger vor Ort seid oder vielleicht auch auf der Pressetribüne oder hinter den Kulissen dann auch noch mal ein bisschen mehr mitbekommt, wenn ihr die Jungs zum Interview habt, wie die miteinander umgehen, wie die miteinander reden, dann so von einer gewissen Entfernung, die ich jetzt hier habe, würde ich das auch nicht sehen, dass es da irgendwie Krüppchen gibt. Ich glaube, da hört man jetzt auch nichts. Und was mir dann in dem Bezug nochmal in Erinnerung kam, war die Aussage von Marvin Stefaniak bezüglich der Entlassung von Emmerich und Heidrich, der nämlich sagte, dass ihm das scheißegal ist, was da auf der Trainerposition passiert. Nämlich ihm ist eher bewusst, dass die Mannschaft liefern muss und dass die Mannschaft halt einfach seit Jahren oder seit ein, zwei Jahren jetzt einfach nicht liefert. Scheinbar trainieren sie überragend im Training, aber kriegen es halt am Wochenende nicht auf den Platz. Und da sieht halt Marvin Stefaniak eher sich und das Team in der Verantwortung, endlich mal Leistungen zu bringen oder die Leistung am Wochenende zu bringen und nicht sich hinter irgendwie Trainern oder Sportdirektoren oder irgendwelchen anderen Sachen im Management zu verstecken, sondern sieht einfach die Verantwortung bei sich und dem Team. Und das finde ich nochmal herausragend, dass er das auch so der Presse gegenüber halt sagt, weil alles andere wäre natürlich der einfachere Weg, den er gehen könnte. Tut er aber nicht. Und Ryan Melone klingt da schon ähnlich.
Naja, also ich meine, ich kann mich ja noch an diverse Auftritte von Mirmes Pepic erinnern. Also der ja fluchen wie ein Rohrspatz, der teilweise in den Spielertunnel gekommen ist und irgendwie, also, ja, das kotzt mich alles an hier, so eine Scheiße hier. Und der aber auch nie irgendwie erklären konnte, was da jetzt auch sein Problem da jetzt auch genau war. Aber irgendwie, der auch nie für ein Interview bereitstand. Also ich denke ja so ein bisschen, also insofern war mein Eindruck ja schon immer, dass die Mannschaft ja in sich ja schon auch zugeneigt ist. Also natürlich ist es so, das ist eine Truppe von 23 Leuten, dass ja nicht jeder jeden super leiten kann und dass ja nicht alle Best Buddies werden, das ist ja auch klar und dass die sich auch alle gegenseitig heiraten werden, das ist ja auch klar, aber trotzdem muss man ja als Team irgendwie miteinander funktionieren.
Ja. Gut, hoffen wir, dass sie dann im letzten Spiel des Jahres dann auch mal wieder gut funktionieren, wenn nämlich das letzte Heimspiel ansteht. Mettenschicht im Erzgebirge, Heimspiel gegen Schweinfurt. Und zu Schweinfurt gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen, als dass sie mit Abstand auf dem letzten Platz liegen. 18 Spiele, 16 Niederlagen, 2 Siege. Die letzten 9 Spiele, 8 verloren, nur ein Sieg. Das gegen Hoffenheim, was glaube ich schon ein Ausrufezeichen ist. Also unterschätzen darf man sie nicht. Aber im Endeffekt kommt halt wirklich die schwächste Mannschaft der dritten Liga zum aktuellen Zeitpunkt einfach jetzt ins Erzgebirge. Und wie Ryan Melone sagt, es zählt nur der Sieg, Florian. Oder hast du mehr Angst vor Schweinfurt als ich?
Nein, ich habe nicht mehr Angst vor Schweinfurt. Ich habe gestern mir die zweite Halbzeit gegen Havelse angeguckt. Das hat mich jetzt nicht geschockt, auch wenn man das Spiel jetzt natürlich letzter gegen vorletzter auch gar nicht so richtig einschätzen kann, was die Qualität angeht. Aber die haben halt 6 Punkte. Da müssen wir einfach gegen die das Heimspiel gewinnen und damit eben vielleicht mit viel Glück noch den Sprung über den Strich schaffen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Entscheidend sind einfach 3 Punkte zu holen und da an diesem Pack von Mannschaften vor uns einfach dran zu bleiben. Das englische Pack.
The Wolfpack.
Ja. Martin, du ein paar Spiele von Schweinfurt gesehen oder so ein paar Spiele, auf die man aufpassen muss von Schweinfurt?
Ich habe sogar in meiner Groundhopper-App nachgeguckt. Ich habe noch nicht ein Spiel von Schweinfurt gesehen. Das liegt aber auch daran, dass mich die Regionalliga Bayern null interessiert. Ansonsten Johannes Geis kann man nennen, ist gebürtiger Schweinfurter. Kennt man wahrscheinlich aus seiner Zeit bei Schalke am meisten noch oder war ja dann auch noch bei Köln, ne? Bei Mainz, genau. Nürnberg noch zuletzt. Und ja, da würde ich halt sagen, die haben so ein paar Jungs direkt aus der Region. Und ansonsten, ich meine, dass die jetzt so abgeschlagen sind, überrascht mich dann schon. Das ist ja eher ungewöhnlich. Auch aus der Regionalliga Bayern sind die Mannschaften ja meistens nicht so schlecht. Wahrscheinlich noch Manuel Winsheimer muss man auch noch nennen als sehr bekannten Spieler. Ja, die haben halt ein paar Namen, aber ja, vor allen Dingen halt auch ja, Jungs aus der Region.
Tobias, hast du irgendeinen Bezug zu Schweinfurt? Warst du schon mal in Schweinfurt?
Ich weiß echt gar nicht, wo Schweinfurt liegt. Also ich habe ja schon mal gesagt, so ich war in Geografie der 5., 6. Klasse immer furchtbar schlecht, weil ich die Lehrerin so furchtbar gehasst habe, aber und ich das alles verweigert habe, aber nie. Aber ich habe vorhin noch mal ein bisschen was zu Schweinfurt gelesen. Also Schweinfurt gilt als sicherer Absteiger und jetzt schon rufen so die Fans Absteiger, Absteiger, Absteiger. Also da scheint jetzt auch kein Leben mehr drin zu sein. Also das Spiel, das müssen wir gewinnen. Das müssen wir ganz, ganz zwingend gewinnen.
Ja. Obwohl man, glaube ich, schon sagen kann, dass es für Schweinfurt sicherlich eine etwas Herausragendes ist, einfach Drittliga-Fußball mal zu sehen. Ne? Also ich kann mich nicht in meiner Fußballkarriere erinnern, dass ich irgendwas mal vom 1. FC Schweinfurt gehört hätte, außer dass er irgendwo in Bayernliga spielt scheinbar. Jetzt nochmal helfen wir nochmal Tobias Geografie. Im Norden von Bayern hätte ich es jetzt so verankert. Bamberg,
easy.
Würzburg da oben die Ecke, oder?
Easy. Es ist in Unterfranken. Und das liegt am Main. Und der Namensbestandteil Furt, der weist ja darauf hin, dass es an einem Fluss ist, weil Orte, die Furt heißen, das ist ja immer nach einer Flussquerung sozusagen benannt. Frankfurt, Erfurt und so weiter. Ja, jetzt frag mich nicht, woher das Schwein in dem Namen kommt, das weiß ich nicht. Aber
von den Fans.
Nein, das ist doch. Ey. Ich habe das Pack gesagt. Es ist ja klar, dass das die Furt ist, wo man früher, wo der Fluss dann sehr niedrig war, Niedrigwasser hatte und die Schweine auf die andere Seite dann geleitet und geführt werden konnten. Morphologisch sehr gut hergeleitet, Martin, aber der Geschichtsteil, den lassen wir nochmal raus, ne?
Es steht bei Wikipedia, dass auch nicht klar ist, woher der Name kommt, aber es ursprünglich wohl Suinfurte oder so hieß.
Okay. Das heißt, das ist dann aber auch ein Ground, der dir fehlt in der dritten Liga, oder, Martin? Nächstes Jahr Rückspiel.
Ja, das ist absolut richtig. Ich kann ja im Rückspiel die Liga wieder komplettieren.
Ja,
ohne Akkreditierung bestimmt, ne?
Ohne oder mit Akkreditierung, ich komme.
Aber hallo. Ja, was man noch dazu sagen kann, die zwei...
Ja, ich kann sagen, dass Würzburg zumindest eine sehr, sehr schöne Stadt ist. Da war ich nämlich schon mal.
Das stimmt. Was ich noch dazu sagen kann, dass die zwei offensiv schwächsten Mannschaften hier aufeinandertreffen. Schweinfurt mit 16 Toren und wir mit 19 Toren. Also das kann auch ein ziemliches Gehacke werden. Dann am, wann spielen wir? Samstag, Sonntag?
Samstag, 14 Uhr.
Samstag, 14 Uhr. Ja, ich glaube, vielleicht ist auch der Spruch, wer das erste Tor schießt, gewinnt, vielleicht gar nicht so schlecht, weil scheinbar ja nicht so viele Tore fallen werden. Aber ja, ich glaube, wir sind uns einig, wir müssen gewinnen. Das kann vielleicht auch den einen oder anderen hemmen. Das kann vielleicht auch für den einen oder anderen Pfiff sorgen, wenn es einfach vielleicht zur Halbzeit noch irgendwie unentschieden steht oder man vielleicht doch auch hinten ist. Die Hoffnung ist einfach, dass wir hinter der Mannschaft auch stehen, egal wie es dann einfach läuft, weil wir, glaube ich, da auch einen wichtigen Part spielen bei diesem Spiel. Schweinfurt wird es, glaube ich, auch nicht so oft haben, dass man vor vielen tausend Zuschauern spielt. Da können wir eigentlich einfach die Mannschaft auch pushen und nach vorn treiben, um dann im Endeffekt, ihr habt es gesagt, Florian, vielleicht sogar über einen Strich überwintern, aber mal mindestens mit 3 weiteren Punkten, dann hätten wir mal über 20 Punkte bei 19 Spielen. Das ist ja dann, sagen wir mal, der Anfang einer Aufholjagd, die wir dann im nächsten Jahr starten werden, um uns da irgendwie unten rauszukämpfen. Ich bin hier gerade auch mit dem Blick auf der Tabelle, was man halt auch sagen muss, wenn man jetzt mal Havels und Schweinfurt so ein bisschen außen vor lässt, sind es ja doch auch sehr namhafte Traditionsvereine, die da gerade unten im Drittliga-Abstiegskampf stecken. Und das macht mir tatsächlich ein bisschen Angst, Florian, wenn wir so Mannschaften wie Ulm, Aachen, Saarbrücken, Ingolstadt, Jahn Regensburg da unten mit drin haben und uns. Und wir ja sagen müssen, von diesen 6 Mannschaften werden wahrscheinlich 2 davon im nächsten Jahr Regionalliga spielen. Das wird schon noch ein harter Kampf, oder?
Ja, ich gucke mal ein bisschen in die Glaskugel hinein und berufe mich da auf den Magenta-Podcast, Sport-Podcast, die ja sehr Saarbrücken da drin sehen, dass die noch richtig unten reinrutschen, weil die ja einfach nicht diesen Abstiegskampf gewohnt sind. Die sind ja mit ganz anderen Ambitionen in die Saison gestartet. Ja, Ulm hat jetzt, nachdem Dotschef da angeheuert hat, auch noch nicht richtig das Ruder rumgerissen. Aber ich glaube, wir müssen uns wir brauchen lange Atem. Also das kann wirklich sein, dass wir bis zum letzten Spieltag da zittern müssen, dass wir die Klasse halten. Und das wäre enorm wichtig natürlich, denn Abstieg in die Regionalliga, das will ich mir gar nicht ausmalen, was das für Folgen für die kommenden Jahre hätte.
Und der letzte Spieltag, da kommen wir wieder an den Punkt, fahren wir alle mit Martin nach Schweinfurt, ne, und durchqueren den Main.
Wir werden durch Schallmauer durchbrechen.
So sieht's aus. Wir gucken auch nochmal kurz auf das erste Spiel dann in der im neuen Jahr, denn es geht dann gleich Mitte Januar an die Ostsee nach Rostock. Und ich glaube, das Hinspiel, wenn ich mich nicht falsch erinnere, unentschieden, ne, genau. 0-0. Rostock, glaube ich, gerade aktuell gut drauf, sind oben mit dran, spielen um den Aufstieg. Wird ein erwartbar schweres Auswärtsspiel, Martin, oder?
Ja, also Rostock hatte Aue ja über Jahre jetzt nicht verloren, bis zum letzten Spiel. Ich glaube fast 10 Jahre. Eigentlich haben die uns immer gelegen. Daniel Brinkmann scheint aber der Trainer zu sein, der dann auch irgendwie die Wende bringt. Ist ja auch interessant, dass sie an ihm festgehalten haben und ihn nicht entlassen haben. Ich glaube, die sind aber sogar auswärts stärker als heimstärker. Die haben schon ein paar Heimspiele dumm verloren. Und Florian, du kannst uns da ja noch ein bisschen mehr über Daniel Brinkmann erzählen. Der spielt ja bei euch in der Kreisliga.
Ja, ja, Daniel Brinkmann bin ich über einen Bekannten draufgekommen, der als ersten Podcast von uns die Glennewund-Folge sich angehört hat. Also nochmal Hörerempfehlung, wer noch nicht die Glennewund-Folge gehört hat oder nochmal an gute Erinnerungen anknüpfen möchte, der sollte die Glennewund-Folge nochmal hören. Naja, und der erzählte dann, ja, hier, ich bin hier bei Schlangen, das ist mein Verein und ich bin der Presse. Wart, also im Sinne von Kreisliga, dass er da die ganzen Homepage-Interviews macht. Ich habe letzte Saison in der Kreisliga, da habe ich einen hier spielen gesehen. Das ist hier der Daniel Brinkmann. Das ist der beste Kicker, die ich je gesehen habe. Und der Daniel Brinkmann hat tatsächlich in der letzten Saison, also 24/25, hat er hier in Hornbad Meilenberg in der Kreisliga A Detmold 17 Spiele gespielt, 30 Tore geschossen. Also ich glaube, der hat im Prinzip die Hinrunde, da war er, glaube ich, vereinslos, hat er dann da durchgespielt, da spielt, glaube ich, auch sein Bruder, wenn ich das richtig im Kopf habe, und andere Kumpels, und tatsächlich hat er jetzt in dieser Saison auch schon 3 Spiele gespielt, unter anderem 3 Spiele, 3 Tore, als die Rostocker freitags in Duisburg gespielt haben. Da hat er dann sonntags einfach nochmal seine Fußballschuhe geschnürt und hat dann da seine, keine Ahnung, 70, 80 Minuten abgerissen. Ja, das ist schon auch eine ganz coole Note. Da scheint ein guter Typ zu sein, auf jeden Fall.
Sehr gut. Schauen wir mal, wie viel sich dann auf den Weg machen nach Rostock und wie dann das Spiel dann dort verlaufen wird. Gut, dann sind wir auch schon fast am Ende des Jahres angekommen und am Ende dieser Folge angekommen. Wir können noch vermelden, dass wir ja einen Nationalspieler haben mit Jonah Fabich und wir ihn ja abstellen müssen wahrscheinlich im Januar. Er wird mit seinem Verein in seinem Land beim Afrika-Cup spielen. Wann geht das los? Weiß das jemand von euch? Wie lange wird er fehlen uns?
Also meiner Meinung nach fängt der Afrika-Cup jetzt diese Woche an, oder? 21. Dezember, genau, bis 18. Januar.
Okay, das heißt, wenn es für uns gut läuft, ist Zimbabwe dann gar nicht mehr im Turnier, wenn dann für uns die Spiele wieder Mitte Januar beginnen. Also Juna Fabich, viel Erfolg beim Afrika-Cup.
Genau, habe ich schon mal erzählt, dass ich in meiner Studierendenzeit im Bachelor 6 Wochen ein Praktikum in Zimbabwe gemacht habe?
Nein, damit kommst du jetzt erst raus. Erzähl.
Ja, doch, deswegen, ich habe da in einem AIDS-Waisenhaus gearbeitet und es war eine sehr, sehr spannende Erfahrung, denn Zimbabwe ist ein Land voller Widersprüche. Also wir sind gelandet in einer Stadt namens Harare, das ist so die Hauptstadt dort. Und wir haben uns dann nach über Quer-Quer irgendwie, also Quer-Quer, das ist sowieso die zweitgrößte Stadt dort. Und dort gab es damals so ein riesiges Metallwerk und das hat so viel Strom gezogen. Da gab es irgendwie so 4 große Viertel und da wurde irgendwie random entschieden, welches dieser Viertel jetzt irgendwie gerade Strom hat. Und irgendwie, und das war immer so, dass irgendwie, wir saßen da alle so im Dunkeln da in diesem Viertel. Und dann auf einmal sprang das Licht an und alle Menschen alle Bewohner von Zimbabwe sind dann aufgesprungen, um zum Fernseher zu laufen, um dort eine Serie zu schauen. Und dann waren wir in einem ganz, ganz kleinen Dorf. Und das war für mich damals so als Anfang 20-Jähriger ja so der übelste Kulturschock, denn dort gab es ja weder Strom noch fließend Wasser. Also wir mussten dort wirklich zum Brunnen laufen und irgendwie die Toiletten, das waren einfach nur Löcher im Boden, die irgendwie ummauert waren. Und ich weiß noch irgendwie, als ich mal nachts ganz um 3 auf die Toilette musste, dachte ich mir, oh Gott, hoffentlich werde ich jetzt nicht von irgendeinem wilden Tier gefressen, was jetzt irgendwie da war. Aber es war eine sehr, wie soll ich das sagen, erdende Erfahrung, mir meine Frühstücksmilch mir da direkt von der Kuh zu holen. Aber eine dumme Kuh hatte mir einmal da den Eimer umgetreten. Also von dahingehend, das war schon eine besondere Erfahrung für mich.
Andere Welt. Und auch mal gut zu sehen, dass es solche Lebenssituationen noch gibt. Schade, aber es ist dann halt schon ein paar Jahre her, ne? Sonst hättest du ja dir schön so ein Jona-Fabisch-Trikot mitnehmen können oder mitbringen können.
Übrigens, die Eltern von Jona Fabisch oder die Mutter von Jona Fabisch leitet jetzt die Rainer Fabisch School of Football und einer deren Ziele ist auch die HIV-Prävention und irgendwie Fußball und Bildung zu promoten.
Ja, genau. Darf ich dazu noch kurz was sagen? Wir hatten dort dann immer irgendwelche Werbeschilder gesehen, wo dann Männer dazu aufgefordert wurden, bitte doch nur eine Frau zu haben. Und uns hatte ein Pastor begleitet, der hatte irgendwie 4 Frauen gleichzeitig, aber die nichts voneinander wussten. So, das war zumindest damals mein Eindruck.
Gut. Soll es vielleicht in Deutschland auch geben, aber da wahrscheinlich noch mehr gesellschaftlich akzeptiert, als es bei uns der Fall ist. Wie finde ich jetzt den Übergang zum Helge der Woche, Martin? Hilf mir bitte dabei.
Ich lese es einfach vor. Helge der Woche, schöne Erinnerung, mein Besuch in Moskau bei Dynamo Moskau mit meinem besten Freund Alexander O. Danke dir, mein Freund und General, Herzchen. Ich fliegte damals direkt vom Trainingslager nach Moskau und wollte Spieler für O holen. Wir taten alles Denkbare ist machbar. Ich glaube, alles Denkbare ist machbar ist der Slogan der Leonard Group, ne? Und ja, ja. Im Hintergrund sieht man so schön von Dynamo Moskau noch ein Bild von 2014. Aber das ist das erste Mal, dass ich das höre, dass er dahin geflogen ist und Spieler verpflichten wollte. So viel kam da ja nicht raus.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, irgendwie so, hatten wir jemals einen Spieler von Dynamo Moskau?
Gab ja mal diese Kooperation, ne, wo man halt irgendwie perspektivisch was aufbauen wollte, was aber nie passiert ist. Ich glaube, das hatte vielleicht auch eher wirtschaftliche Gründe, die da im Hintergrund die Leonard-Gruppe zu irgendwelchen Aufträgen gebracht hätte. Aber rein sportlich hat uns das, glaube ich, nichts gebracht. Und gut, ist vielleicht auch Aussage genug, wenn Helge Leonard in diesen Zeiten irgendwie ein Post über Russland macht und mit General, mein General, irgendwie seine Kumpels anspricht, dann gut, spricht das ja für sich. Gut, dann sind wir auch schon am Ende der Folge.
Ich möchte noch jemanden grüßen.
Mach das.
Ein Hörer, den er mich angesprochen hat aus Krefeld, den Sascha. Herzliche Grüße, er hört uns gerne seit ein paar Jahren. Immer wieder interessant, wo wir Hörer haben, finde ich cool. Und ja, wenn ihr uns seht, fragt gerne was.
Genau.
Ich finde das wieder immer wieder faszinierend, dass Leute einen erkennen.
Genau. Sprecht uns an, wenn ihr uns erkennt im Stadion. Oder schreibt uns natürlich auch gerne über die sozialen Kanäle, wenn ihr mal Feedback habt oder wenn ihr uns einfach mal einen Gruß da lassen wollt. Gut, dann haben wir das Jahr geschafft. Machen wir vielleicht noch kleine Abschiedsrunde, bevor wir hier in die Weihnachtspause gehen. Was war denn euer fußballerisches Aue-Highlight des Jahres? Fangen wir mal an mit dir, Florian.
Das war die Glenavon-Fahrt auf jeden Fall. Das war einfach mega genial. Völlig verrückte, ja, für mich waren es ja dann in Irland, Nordirland, keine Ahnung, 48 Stunden maximal. Kurz vor Schuljahresende, das war aber trotzdem einfach genial.
Mhm. Tobias?
Ach, du überraschst mich gerade mit dieser Frage, denn es gab ja so viele besondere Spiele. Jetzt muss ich halt wirklich mal direkt überlegen. Also ich glaube, ich würde da gar kein so Spiel jetzt hervorheben wollen, sondern es war einfach eine Saison mit Tiefen und Höhen.
Höhen und Tiefen.
Also, Tiefen mit Höhen und Tiefen. Ja, das war gerade wieder so ein typischer feuchter Versprecher von mir, aber also von dahingehend, also die Saison einfach mit Aue, das war wieder eine ganz, ganz spezielle für mich.
Mhm. Bei dir, Martin, was ist bei dir in Erinnerung geblieben?
Naja, die Glenavon-Fahrt auf jeden Fall fand ich auch mega stressig, weil wir da auch, weil ich da auch viel Content produziert habe von vor Ort. Ja, und sportlich ein Spiel, um ein Spiel mal rauszunehmen, das Regensburg-Spiel natürlich. In der Nachspielzeit, da hatte ich ja noch Besuch aus Holland da, der zum ersten Mal bei uns halt war, der fand es mega cool. Und ich glaube, das war auch in den letzten Monaten einfach das sportliche Highlight natürlich. Ja, es waren ja auch häufig dann schwache Auftritte auswärts und zu Hause. Und ich weiß es sonst nicht. Also das Glenavon-Ding, das hat man einmal in 100 Jahren, oder? Ich weiß es nicht. Das erlebt man ja wahrscheinlich nicht mehr wieder. Und wer es halt verpasst hat, der hat ja auch keine Chance, sowas irgendwie mitzumachen. Was ich ein bisschen aber schade finde, dass da jetzt nicht so groß was draus gewachsen ist bisher, sondern dass das ja dann auch immer so auf Einzelkontakte sich dann beschränkt.
Genau, aber ich glaube, dass die Kontakte gibt es noch und die werden auch gerade, glaube ich, auch wieder ausgebaut. Aber für mich ist auch die Glenavon-Ausfahrt natürlich das große Highlight auch wirklich der letzten Jahre. Und auch da doch mal wieder schön zu sehen, was wir als Fanszene oder auch wir als Verein insgesamt doch schaffen, wenn es auch selbst Saisons mit Tiefen und Tiefen gibt, wie es Tobi jetzt gesagt hat, dass wir dann trotzdem aber uns nochmal einfach solche Highlights selbst organisieren und selbst durchführen. Und ich glaube, wir zehren insgesamt auch als Fanszene noch immer dann von diesen Tagen und erzählen wahrscheinlich uns gegenseitig oder auch unseren Freunden, Bekannten und Kindern noch Jahre später von dieser Reise. Es gibt die Bilder, es gibt die Videos und es wird einfach auf ewig unvergesslich sein. Und in diversen Jahrbüchern, die noch kommen werden zum 80., 90., 100., Geburtstag, glaube ich, wird diese Auswärtsfahrt immer mit auftauchen und wir waren dabei. Ich glaube, wenn wir es abschließen wollen, Glenavon, ich hatte gehört, es gibt so eine kleine Delegation, die jetzt über Weihnachten, Silvester tatsächlich nach Nordirland fahren wollen, um mal wieder ein Spiel zu besuchen. Es gibt ja den Boxing Day dann auch in Nordirland, in der nordirischen Liga. Und ich hatte so vernommen, dass es auch ein paar Jungs gibt, die hochfahren wollen und dann wieder den Kontakt wieder aufleben lassen wollen. Also gute Reise, wenn ihr uns hört. Grüßt aus dem Erzgebirge. Gut, und ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Gibt es noch etwas, was ihr den Hörenden mitgeben wollt?
Also ich wünsche euch allen frohe und gesegnete Weihnachten und ein frohes neues Jahr und wir hören uns dann nächstes Jahr wieder.
Ja, ich glaube, da schließen wir uns alle an. Vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank, dass ihr uns weiterempfehlt und immer dabei seid. Und auch wenn es so schlecht einfach spielerisch läuft, glaube ich, ist Zusammenhalt hier was Wichtiges. Und das sollten wir im nächsten Jahr dann einfach auch wieder ins Stadion tragen und den Verein unterstützen, auf welche Art und Weise wir auch immer es tun können. In diesem Sinne, bleibt gesund, habt eine gute Zeit. Wir hören uns im neuen Jahr. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.